herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski und heute ist eine besondere Episode. Diese findet nämlich aus gegebenem Anlass nur mit Stefan statt. Und aus diesem Grund wünsche ich euch total viel Spaß und übergebe an Stefan.
Ja, herzlich willkommen zu dieser zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Folge unseres Podcasts. Und ich möchte nämlich diese Folge gerne mal dazu nutzen, allen, die uns zuhören, eine Idee, ein Konzept, ein Buch vorzustellen. Und wie einige, zumindest die, die meinen Status und auch Konstantin ja auch den Status von Potenziale Nutzen auf Social Media irgendwo verfolgen werden, festgestellt haben, dass wir in den letzten, ja, muss man schon fast sagen, Wochen ganz stark eine Person in den Vordergrund gestellt haben, Javi. Eine Person, die eine Menge Fragen aufwirft. Warum? Weil diese Person erst 2030 geboren wird. Also gemeinsam mit 11 anderen Autoren habe ich ein Buch geschrieben und das ist jetzt zu Buchmesse rausgekommen, worauf ich mich echt mega gefreut habe und auch total stolz bin. Und dieses Buch beschreibt das Leben einer Frau, die 2030 geboren wird. Und der Weg dieser Frau, also das Leben dieser Frau, ist konsequent mit KI begleitet. Und natürlich bleiben trotzdem so Fragen. Also, wie gestaltet sich das Leben mit KI? Es bleiben Fragen, wie sehr soll KI Einfluss nehmen auf das Leben? Wie selbstbestimmt bleibt die Person? Also die Person heißt Javi. Ich werde also im weiteren Verlauf immer wieder von Javi reden. Und wir haben ein bisschen provokativ diese künstliche Intelligenz auch Kant genannt. Das Kant ist ein Akronym, das heißt eine Abkürzung und steht für künstliches Assistenznetzwerk. Und dieses künstliche Assistenznetzwerk, das soll eine Art der ethischen KI sein. Also, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Wir wollen ja KI nicht irgendwie verteufeln. Und jetzt stellt euch einfach mal eine Waschmaschine vor. Und in dieser Waschmaschine ist jetzt keine KI drin, aber es ist eine Technologie. Und vor ein paar Jahren, Jahrzehnten sind die Leute eben noch irgendwo an den Fluss gegangen und haben dort ihre Wäsche gewaschen. Und jetzt würde ja keiner sagen, nee, ich will das weitermachen, da treffe ich auch Leute und es ist irgendwie auch ganz kommunikativ, der Austausch. Sondern wir würden sagen, nee, komm, wenn ich Leute treffen will, treffe ich Leute. Wenn ich kommunizieren will, treffe ich Menschen, mit denen ich reden möchte, aber Wäsche wasche ich in der Waschmaschine. So, und jetzt haben wir also diese Waschmaschine und da schmeißen wir dann Sachen rein. Und so eine Technologie, wie sie ganz klassisch im Moment da ist, die würde sagen, alles klar, du willst Wäsche waschen. Wäsche waschen heißt für mich, muss Pulver rein, muss alles Mögliche rein. Und ab geht die Post. Anders, wenn wir eine ethische KI haben. So eine ethische KI würde vielleicht nochmal sagen, sag mal, bist du dir sicher, dass du dort nicht Wäschestücken drin hast, die möglicherweise einen hohen emotionalen Wert für dich haben? Oder so eine Waschmaschine hat ja auch immer ein bisschen das Risiko, dass was kaputt geht, dass was ausläuft und so weiter und so fort. Und guck nochmal auf deine Sachen drauf. Bist du dir sicher, dass du genau dieses Risiko für all diese Sachen eingehen willst? Und das ist eben ganz spannend, weil die KI damit plötzlich nicht mehr einfach nur ja ein Papagei, ein sprechender Papagei in einem Käfig ist, also im Sinne von, wow, schmeißt du irgendwie ganz viele Infos rein, der rattert dann hinterher, sondern es ist eine Reflexionsbasis und stellt Fragen, die wir als Mensch beantworten müssen. Und stellt auch Fragen, wo wir sagen, die Entscheidung liegt dafür einfach bei uns. Und wir haben das deshalb so ein bisschen provokativ Kant genannt, weil Kant ja ein sehr bekannter Philosoph ist und wir uns gar nicht ganz sicher waren, welche Form von Ethik wollen wir denn eigentlich unserer KI mitgeben. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Formen von Ethik. Also es gibt das, was Kant gesagt hat, ne? Also verhalte dich idealerweise so, dass dein Verhalten zu einem allgemeingültigen Gesetz werden kann. Oder es gibt auch sogenannte nutzenbasierte Ethik. Also wenn ganz viele Menschen sagen, ja, das macht für mich Sinn, dann ist es ethisch korrekt. Und da ist dieser, es gibt nicht eine Ethik, sondern es ist ein großer Spannungsbogen. Und das ist das Wichtige und das ist das, was auch die KI in dieser Zusammenstellung zwischen Mensch, also zwischen Javi und der KI eben immer wieder in den Vordergrund stellen soll, dass es keine Abarbeitungstechnologie ist, sondern es ist eine Intelligenz, es ist eine Assistenz und diese Assistenz, die soll Javi unterstützen. Sie soll ihr Ideen, Perspektiven aufzeigen, auch zum Perspektivwechsel auffordern. Und das ist eben extrem wichtig, wenn wir uns heute mit so einer Technologie beschäftigen. Also, wir haben das ja schon in dem Podcast zum Thema KI mal ganz kurz angerissen. Also, wenn man sich das einfach mal heute vorstellt, dass so eine KI einem ja ermöglicht, zum Beispiel in einer unglaublichen Geschwindigkeit digitale Bilder zu erstellen. Viel schneller als viele Menschen und auch in der Qualität viel besser als viele Menschen das so können. Aber wir haben eben kaum Rückmeldungen darüber. Also das, was wir eben brauchen, wenn wir zum Beispiel was malen, ist eben auch genau diese Rückmeldung, die da heißt, okay, ich habe den Stift in der Hand, wenn ich einen Strich mache, so sieht der Strich dann aus und so weiter und so fort. Und das fällt alles weg. Und dadurch können wir dieses Ergebnis eben kaum noch mit unserem Handeln in einen Einklang bringen, in einen Zusammenhang bringen. Und das wird uns vor ganz extreme Herausforderungen stellen. Also vielleicht nur mal, um so einen Blick dafür zu bekommen, wo geht die Reise hin? Also wir haben einen extremen Anstieg von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und es gilt immer noch, dass der größte Motivator, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, und der größte Motivator, dass Menschen sich wohlfühlen und alles dafür tun, ist, sich selbst als wirksam zu erleben. Das bedeutet also, wenn die KI mir die Aufgaben abnimmt, habe ich zwar noch ein Ergebnis, aber ich kann dieses Ergebnis kaum noch mit eigenen Handlungen in Verbindung bringen. Und wenn ich das nicht mehr habe, ja, dann steigt mein Risiko, dass ich diese Wirksamkeit nicht erlebe und damit steigt das Risiko für eine psychische Erkrankung. Es muss nicht so kommen, aber das Risiko steigt. Und deshalb braucht es eine ethische KI, die mir eben immer wieder den Wirksamkeitsball überlässt, immer wieder dafür sorgt, dass der Ball, mich als wirksam zu erleben, bei mir liegt. Und zum Beispiel dadurch, dass ich Entscheidungen treffen muss oder dadurch, dass ich in einen Abwägungsprozess gehen muss. Und genau darum geht es in dem Buch, dass wir Javi eigentlich schon vorgeburtlich, weil die Eltern von Javi sich auch schon Gedanken darüber machen, was sie zum Beispiel für pränatale Untersuchungen, also für vorgeburtliche Untersuchungen durchführen wollen und was sie alles an Informationen wissen wollen oder eben auch nicht. Und schon dort wird die KI nicht vollständig ausgeschöpft. Und das ist wichtig, weil auch dort dann die Entscheidung darüber, was wollen die zukünftigen Eltern über das Kind wissen, eben ja, bei den Eltern verbleibt. Und insofern wird das in dem gesamten Buch immer wieder einen Austausch, eine Wechselbeziehung zwischen der KI und Javi deutlich. Und um diese Wechselbeziehung auch wirklich in den Vordergrund zu rücken, haben wir das Buch genannt Javi, wohin gehst du? Javis Fragen an eine ethische KI. Und wohin gehst du? Bedeutet tatsächlich auch im übertragenen Sinne, wohin führt dein Weg? Also, was triffst du für Entscheidungen? Wohin gehst du im Umgang mit Technologien? Und insofern ist es eine Frage, die, glaube ich, einfach uns alle beschäftigt. Also, wohin gehen wir? Wie viel Technologie wollen wir in unseren Alltag zulassen? Ja. In welchem Ausmaß wollen wir die Entscheidung, die wir treffen, dass die durch Technologie unterstützt wird oder dass wir einfach auch nur noch durch die Brille der Technologie unsere Entscheidung sehen. Also das kann man sich mal ganz einfach vorstellen. Also wir fragen irgend so einen digitalen Assistenten mal, was sind die drei schönsten Museen hier in der Region? Und jetzt schlägt mir dieser Assistent drei Museen vor. Und jetzt denkt dieser Assistent ja nicht nach und sagt, oh Mensch, was interessiert die Person besonders, sondern was dieser Assistent einfach macht ist, er recherchiert im Internet die Besucherzahlen der Museen. Und jetzt ist das relativ einfach, weil es ja nur Technik ist. Die kann nicht denken, sondern die kann lediglich Zahlen vergleichen. Die sagt sich jetzt also, okay, wenn ich hier das Museum A habe, das hat 5000 Besucher und ich habe das Museum B, das hat 2000 Besucher, dann wird das Museum A wahrscheinlich das Bessere sein, weil sich so viele schon dafür entschieden haben. Das nennt man dann in der Psychologie einen sogenannten Confirmation Bias. Das ist also eine Verzerrung, weil die KI ja nicht sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal deine Biografie an und jetzt stelle ich dir mal 10 Fragen dazu und danach entscheide ich, welches Museum für dich tatsächlich das Interessanteste ist. So, und jetzt gehen wir also zu Museum A, weil alle anderen sind da ja auch schon hingegangen. Und dadurch steigt natürlich wiederum die Zahl. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten Anfrage irgendwo auf der Welt nach der Frage, in welches Museum sollte ich gehen, Museum A mit höherer Wahrscheinlichkeit gewählt wird, diese Wahrscheinlichkeit steigt. Und das ist eine Verzerrung. Und insofern ist es extrem schwierig, die Technologie dahin zu bewegen, dass sie eben verzerrungsfrei agiert, weil sie orientiert sich an Zahlen. Und insofern sind komplexe Befehlsstrukturen, also immer daran geknüpft, dass ich erstmal Wissen, ganz viel Wissen dort reingebe. Und das ist natürlich auch wirklich ein Risiko, weil wenn ich jetzt mein ganzes Leben in diese KI erstmal reingieße und sage, also dafür habe ich mich interessiert oder Bilder mit dem Inhalt gucke ich mir besonders lange an und so weiter und so fort, dann habe ich eine enorme Transparenz, weil plötzlich werde ich zu einem gläsernen System. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Daten, die dort gesammelt werden, damit mir die Technologie wirklich eine sinnvolle Unterstützung sein kann, dass diese Daten auch extrem sorgsam behandelt werden. Weil nur wenn die gut trainiert ist, das habt ihr vielleicht schon mal alle gehört, irgendwie Trainingsdaten und so weiter, also wenn die ganz, ganz viel Input bekommt, dann kann sie das, was sie an Ergebnis generiert, auch gut auf mich anpassen. Also, ich bin jetzt möglicherweise, ne, Konstantin, du bist ja Hobbygärtner. Und, also der professionelle Hobbygärtner. Und was jetzt also passiert ist, dass du natürlich erstmal dein gesamtes gärtnerische Wissen da reinwerfen würdest. Also womit beschäftige ich mich? Du bist ja jetzt wirklich ein Spezialist für Heil- und Nutzpflanzen, also Zitronenmelisse, Pfefferminze und so weiter und so fort. Das ist ja, du bist ja, möchte ich schon sagen, innerhalb Leipzigs einer der anerkannten Kleingärtner. Und genau, und das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das dann alles so reinschmeißt und sagt dann, okay, was ist die ideale Zeit, in der sich Konstantin im Garten aufhalten sollte, dann würde natürlich die KI sich angucken, wann genau diese Kräuter und diese Pflanzen alle besonders viel Pflege brauchen, gesät werden müssen und so weiter und so fort und würde genau das vorschlagen. Und damit würde aber schon ganz viele Informationen erstmal notwendig werden, die reingekippt sind. Genau, und deshalb ist das so wichtig, dass wir eben kein Datenmoloch schaffen, wo wir einfach alles reinwerfen, um uns dann darüber zu freuen, dass das Ergebnis besser wird. Also ich sage das immer an so einem Beispiel. Ich sage, also wenn man der KI sagt, Mensch, pass auf, ich mag Früchte, die im Juni reif werden, erdnah, wachsen, rot sind, sehr aromatisch und die man fantastisch gut zur Erdbeertorte benutzen kann, dann brauche ich mich doch nicht darüber freuen, wenn die KI auf den Gedanken kommt, zu sagen, oh, du magst Erdbeeren. Das ist ja nur keine Kunst. Nee, es ist einfach nur Datenverknüpfung. Und deshalb ist es wichtig, sehr sorgsam damit umgehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Technologie eben auch so gestaltet ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen was vorlesen aus dem Buch. Aber bevor ich damit starte, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Autoren. Ich finde, es ist wirklich großartig geworden, weil wir eine Multiperspektive haben. Also ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Vorstellungen, die sich mal mit auf die Reise begeben haben und zu gucken, wie kann KI eigentlich in 10, 15, 20, 30 40, 50 Jahren aussehen und was kann sie da machen? Und das ist eine tolle Offenbarung auch der eigenen Konzepte. Und ich lese ein Kapitel vor, was ich geschrieben habe, nicht weil ich meine Kapitel so wahnsinnig toll finde, sondern weil ich mir nicht anmaßen möchte, die Kapitel der anderen sprachlich oder irgendwie anders zu interpretieren. Und Ja, deshalb lese ich mein Kapitel vor und das heißt Spuren statt Stufen, wenn Karriere flüssig wird. Jedes Kapitel startet mit einem kurzen Abstract. Im Jahr 2050 ist die klassische Vorstellung von Beruf und Karriere obsolet geworden. Yavi, eine reflektierte Generalistin mit einer hohen Ambiguitätstoleranz, navigiert durch ein fluides Wirkungsfeld, in dem KI-gestützte Systeme wie Kant individuelle Entwicklungsräume vorschlagen. Ihre Entscheidungen basieren nicht auf festgelegten Berufsbildern, sondern auf ermittelten Clustern, ethischen Präferenzen und der Idee, dass Daten auch mehr über mein eigenes Handeln aussagen, als ich es vielleicht in emotional gefärbten Situationen selber denken würde. In einem intensiven inneren Dialog ringt Yavi um Selbstbestimmung, Resonanz und Sinnhaftigkeit. Statt sich einer Karriere zu unterwerfen, entscheidet sie sich für temporäre Rollen, die ihrem Lebensrhythmus, ihrem gesellschaftlichen Beitrag und ihrer persönlichen Integrität entsprechen. In einer Welt aus über 1000 souveränen Plattformstaaten und kollektiven Arbeitsformen sucht sie nicht nach Aufstieg, sondern nach Spuren, die sie hinterlässt und nach einer Rolle, die sich ihrem Ich nicht überstülpt, sondern aus ihm hervorgeht. Karriereplanung mit KI. Du weißt, dass ich diesen Begriff hasse, oder? Yavi streicht sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Die silberne Spiegeloberfläche projiziert ein flirrendes Clusterdiagramm in die Luft. Datenpunkte tanzen, verknüpfen sich neu, lösen sich auf, formieren sich wieder. Sie wirken wie Gedankenblasen in Bewegung. Welchen Begriff genau? Die Stimme der KI Kant klingt ruhig und ein wenig belustigt. Karriere, das klingt nach steiler Treppe, nach Druck und Richtung. Ich will keine Richtung. Ich will Räume. Während sie spricht, beginnt Kant Bedeutungsfelder, um sie zu legen. Resonanz, Gestaltungswille, Freude am Weiterkommen. Das ist das Jahr 2050. Die Welt besteht aus einer Vielzahl kleiner Plattformregionen. Sie alle konkurrieren nicht nur um Kapital oder technische Innovationen, sondern vor allem um Menschen, um ihre Ideen, ihre Talente, ihre Energie. Der Wettbewerb verläuft nicht über Druck, sondern über Sog, über Anziehungskraft, mit verlässlichen Werten, gemeinschaftlich garantierten Rechten und spürbarer Lebensqualität. Manche, zum Beispiel südländische Regionen, werben mit milden Wintern und heißen Quellen. Andere mit offenen Räumen für Lernen, Bewegung, Begegnung. Wie möchtest du es nennen? Fragt Kant. Ich nenne es Spuren legen, nicht Karriere. Ich will, dass es sich lohnt, irgendwo gewesen zu sein. Nicht, dass ich schneller irgendwo ankomme. Verstanden. Das entspricht deiner bisherigen Mustersprache. Dein Profil zeigt eine klare Präferenz für offene Entwicklungsräume mit hoher sozialer Interaktion. Yavi schlendert barfuß durch den Raum. Die Böden sind aus speicherndem Biopolymer. Sie federn leicht zurück. Auf einem der Tische steht eine Schale mit marokkanischen Datteln. Ein Überbleibsel von gestern, als er einen virtuellen Salon mit ihrer Community in Tanga hatte. Heute ist sie allein. Die Welt will mich, murmelt sie. Aber ich weiß noch nicht, wohin ich will. Kant antwortet nicht sofort. Er scannt leise ihren Rhythmus. Biologisch, biografisch, kalendarisch. Drei Zeitachsen, die nie ganz synchron verlaufen. Ihr Puls ist leicht erhöht, keine Angst, eher Aufbruch. Deine Vitalwerte zeigen eine deutliche Reaktion auf folgende Cluster. Ethik, Vielseitigkeit, Verbindung. Schnittstellenorientierung dominiert über Tiefenfokus. Deine Lernformate sind explorativ. Dein Wunsch nach gesellschaftlichem Beitrag ist groß. Deine Entscheidungssouveränität bleibt oberstes Kriterium. Yavi nickt. Das ist ihr wichtig. Kein Algorithmus soll ihr Leben in Bahnen pressen. Auch wenn Kant klug ist. Beinahe zu klug. Fast wie eine Art Zwilling. Eine Zeit lang nannte sie ihn deshalb auch Bro. Inzwischen ist daraus Kant geworden. Technischer, distanzierter und doch vertraut. Was wäre denn dein Wirkungsvorschlag? Ein temporäres Wirkungsfeld in einer NGO. zur ethischen Regulierung von Mikrotechnologien im globalen Süden. Du würdest in einem interdisziplinären Team zwischen Kulturwissenschaftlern, Technologiedesignern und Sozialarchitekten arbeiten, antwortet Kant. Yavi zieht eine Augenbraue hoch. Hä? Bitte was? Kant, du meinst, ich gehe mit netten Leuten in den Süden, helfe ihnen beim Technikkram und sage dafür, dass keiner irgendwie ausgenutzt wird? Korrekt. Ich habe es nur anders formuliert. Yavi grinst. Ja, du hast es so formuliert, dass ich kurz dachte, ich bräuchte ein Philosophiestudium, ein Maschinenbaudiplom und einen Tisch, an dem Derrida und Android gemeinsam Tee trinken. Soll ich die Beschreibung vereinfachen? Nein, nein, bitte nicht, sagt Yavi, fast wie zu sich selbst. Ich mag's, wenn du tust, als wärst du der Bruder von Kant und Siri. Ich brauche nur manchmal eine Untertitelspur. Kant schweigt kurz, bevor die Erklärung fast vorsichtig, tastend durch den Raum erklingt. Stell dir vor, du sitzt in einem kleinen, offenen Pavillon am Rande einer Stadt im globalen Süden. Stell dir vor, ein junger Entwickler mit Laptop daneben, eine lokale Lehrerin, die von den Stromausfällen in ihrer Schule erzählt. Auf dem Tisch zwischen ihnen ein einfacher Mikrochip-Prototyp, der Energieflüsse regulieren könnte. Kostengünstig, nachhaltig, aber eben noch nicht angepasst an die alltäglichen Realitäten vor Ort. Du hörst zu. Nicht nur mit den Ohren. Du spürst, wo Sprache nicht reicht, wo Bedeutung erst im Gespräch entsteht. Du fragst nach, was braucht ihr wirklich? Wovor habt ihr Angst? Wer entscheidet, was, wann und wo eingesetzt wird? Deine Aufgabe ist es nicht, es besser zu wissen, sondern besser zu verbinden. Eine Synergie zwischen den Möglichkeiten eines technischen Systems und den Bedürfnissen der Menschen. Dort wirkst du. Als Erzählerin mit Sensorik. Nicht laut, nicht dominant. Aber als jemand, der hilft, dass Dinge ihren Platz finden. Nicht nur in der Theorie, sondern im Leben. Hm, klingt nach mir. Was wären die Bedingungen? 3 Monate. Stationiert in einem Ökosektorstaat in der südlichen Hemisphäre. Sozialpunkte hoch. Lebensqualität hoch, warmes Klima, hoher Grad an gelebter Diversität, entschleunigte Arbeitsrhythmen. Deine Rolle wäre Erzählerin mit Sensorik. Und was bedeutet das? Du vermittelst zwischen Tech-Projekten und lokalem Narrativ. Du übersetzt nicht nur Sprache, sondern Bedeutung. Du bringst Systeme, soziale Systeme und Menschen mit Technologie zusammen und erzeugst daraus ein gewirktes Ganzes. Yavi lehnt sich zurück. An der Wand erscheinen Bilder der Region. Keine Logos, keine Marken. Landschaften, Menschen, Szenen. Es ist keine Entscheidung für einen Job, es ist die Wahl eines Lebensraumes. Und was ist mit Resonanz? Fragt sie. Sehr hoch. Hohe semantische Nähe zu deinen Werten. Kein Widerspruch zu deinen ethischen Prinzipien. Und, fragt Yavi fast schon vorsichtig, kann ich auch tanzen? Kant zögert nicht. Die Plattformen bieten kollektive Feierräume. Körperliche Ausdrucksform wird als integrativer Lernweg unterstützt. Yavi lacht leise. Dann wird sie nachdenklich. Ich kann mich trotzdem nicht entscheiden. Ja, sagt Kant, das liegt in deiner Architektur. Entscheidung sind irgendwie auch immer Entscheidungen gegen Möglichkeiten. Entscheidungen sind Verluste. Ja, und weil die Zukunft blind ist. Korrekt. Leben musst du nach vorn. Die Bewertung erfolgt immer rückblickend. Sie erinnert sich an einen Satz, der immer wieder in ihr auftaucht. Du bist am Ende deines Lebens 2 Menschen Rechenschaft schuldig. Deinem 8-jährigen Ich und deinem 80-jährigen Ich. Niemandem sonst. Sie spürt beide in sich. Das Kind mit den aufgeschürzten Knien, das Abenteuer sucht. Und die Greisin mit dem Blick über den Horizont, der alles ruhig erscheinen lässt. Ich will etwas riskieren, sagt sie leise. Notiert. Aber ich will mich nicht verlieren. Grenzbewusstsein liegt im Kern deines Selbstprofils, antwortet Kant. Kant blendet nun Tensorfelder ein. Felder, die keine klassischen Berufe zeigen, sondern Beziehung. Wechselwirkung zwischen Yavi, anderen Rollen, anderen Bedürfnissen, anderen Systemen. Die Welt ist fluid geworden. Fixe Berufsbezeichnungen sind Geschichten. Rollen werden anhand ihrer Wirkung beschrieben. Tensoren sind die neue Grammatik menschlicher Entwicklung. Dein Profil legt nahe, du bist eine Rollenweberin. Generalistin mit hoher Ambiguitätstoleranz, mit starker ethischer Verankerung. Schnittstellenorientiert, resonanzgetrieben, autonom. Boah, sagt Yavi, ich mag das Wort. Rollenweberin, dann soll es das sein. 2 Tage später, NGO, Sektor, Delta 9. Yavi sitzt auf einem einfachen Holzboden in einem hellen Raum ohne rechte Winkel. Die Architektur folgt keinem Raster, sondern dem Prinzip der fließenden Übergänge. Es gibt keine Ecken, in denen sich Staub oder Gedanken festsetzen könnten. Nur Licht und Stille, die nicht leer ist, sondern wach. Vor ihr liegt ein modulares Aufnahmegerät, daneben ein Notizpad, das längst kein Papier mehr braucht. Es reagiert auf Impulse, nicht nur auf Sprache. Jeder Gedanke, jede Regung hinterlässt Spuren. Meist so fein, dass nur Kant sie lesen kann. Gegenüber sitzt Maria. Maria ist 68 und ehemalige Architektin. Inzwischen Mentorin für generationsübergreifendes Lernen. Ihre Hände sind ruhig, ihr Blick nicht weniger klar als der von Yavi. Siehst du, Yavi? Sagt Maria mit heiserer Stimme. Die klingt irgendwie ein bisschen wie gebrannter Ton. Wir brauchen Menschen, die die Erzählungen wieder zusammenweben. Nicht nur die Projekte. Die Welt zerfällt nicht nur in Interessen. Sie zerfällt in Geschichten, die einander nicht mehr hören. Yavi nickt kaum sichtbar. Ihre Schultern entspannen sich. Der Satz trifft. Wie ein Impuls, den das Herz zuerst versteht. Kant mitschreibend, aber still. Kein Cursor, kein blinkendes Signal. Ja, ein Schatten, der im richtigen Moment Informationen spendet. Yavi denkt, vielleicht ist das die Zukunft. Kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Technik und Nähe. Daten und Bedeutung. Struktur und Gefühl. Der Himmel über Delta 9, dieser dezentralen Lernregion, wirkt heute wie ein sich öffnendes Buch. Weißgraue Wolkenbahnen ziehen langsam über ein türkisfarbenes Lichtband. Man kann sich darin verlieren oder finden. Yavi schaut hinauf, ihre Gedanken sind laut, aber klar. Was, wenn ich bleibe? Was passiert, wenn ich gehe? Was, wenn ich falsch liege? Und dann kommt, wie aus dem eigenen Inneren gesprochen, die Antwort. Es ist besser, auf Dinge zu schauen, die nicht geklappt haben, als auf nichts zu schauen, weil du nichts versucht hast. Sie lächelt. Kein triumphierendes Lächeln, sondern eines, das Platz macht. Für Bewegung. Für die nächsten Schritte. Sie weiß, dass sie weiterziehen wird. In 3 Monaten vielleicht. Oder in 4. Die Zukunft, das ist kein Fahrplan, sondern ein Weg. Es ist ein Gewebe. Vielleicht wartet dann ein neues Feld. Eine neue Rolle. Verbindungsgestalterin für dezentrale Bildungsformate oder Resonanzberaterin für KI-vermittelte Aushandlungsräume oder einfach jemand, der zuhört, wenn andere ihre Stimme erst wiederfinden müssen. Aber jetzt ist sie hier und das zählt, das genügt. Kant meldet sich sanft. Kein Ton, sondern eine modulierende Präsenz in ihrem Wahrnehmungsraum. Ein alternatives Angebot liegt vor. Plattform, kollektives Wohnexperiment in Nordskandinavien. Rolle, Prozessbegleitung von Entscheidungsstrukturen in basisdemokratischem Kontext. Geringe Sozialpunkte, hohe individuelle Freiheit. Klima, kalt, Sonnenzyklus abnehmend. Yavi schließt die Augen. Vor ihrem inneren Auge entsteht ein anderes Bild. Klare Nächte unter tanzenden Polarlichtern. Gespräche, bei denen Schweigen nicht peinlich, sondern ehrlich ist. Menschen, die Brot teilen, statt Status. Wärme nicht über Komfort, sondern über Verbindung. Später vielleicht, sagt sie leise. Verstanden, antwortete Kant und fügt nichts hinzu. Genau richtig. Yavi bleibt noch einen Moment sitzen. Dann legt sie das Pad beiseite, schaut Maria an, die jetzt ein kleines Lächeln in den Augen trägt. Es ist ein Blick, der sagt, ich sehe dich. Nicht deinen Lebenslauf, nicht deine Effizienz, dich. Was bleibt, ist kein Titel, kein Status, kein Plan. Was bleibt, ist ein Abdruck im Jetzt, eine Spur und ein Ich, das sich selbst treu geblieben ist, inmitten all der Möglichkeiten. Ja. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich die Geduld hattet, euch das zu Ende anzuhören. Das ist eines der Kapitel und ich weiß, manchmal wirken sicherlich einige der Begrifflichkeiten abstrakt oder unbekannt. Aber sie erschließen sich im Laufe des gesamten Buches. Das ist jetzt Kapitel 13 von über 30 Kapiteln und ja, von ganz unterschiedlichen Autoren geschrieben, mit einer ganz unterschiedlichen Perspektive auf die Welt. Und wenn ich mir an dieser Stelle etwas wünschen darf, dann ist es, dass möglichst ganz viele Menschen über die Ideen in diesem Buch ins Gespräch kommen. Dass ganz viele Menschen sagen, das ist meine Vorstellung, die ich von einer Unterstützung durch die Technologien habe. Und unser Podcast soll euch dabei helfen, immer wieder diese Perspektiven auf das eigene Leben, auf das, was ihr wollt, auf das, was euch glücklich macht, auf das, was euren Weg gestaltet, diese Perspektiven zu eröffnen und euch Tools und Möglichkeiten an die Hand zu geben. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass diese etwas andere Form der Podcast-Folge trotzdem Spaß gemacht hat. Und ja, wenn ihr mehr dazu hören wollt, was Yavi so bewegt, wie es Yavi geht, dann schreibt gerne, meldet euch und bis zum nächsten Mal, dann auch wieder im ganz gewohnten Dialog mit Konstantin. Bis dahin erstmal und alles Gute.